Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Sonja Meschkat und das ist unser Deutschlandfunk-Podcast Fokus Landtagswahlen. Wir wollen rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ins Gespräch kommen und zwar mit Menschen, die ihre Perspektive aus Ostdeutschland schildern. Es geht ums Zuhören, ums Besser oder auch mehr Verstehen, auf jeden Fall um den Austausch. Und alle vier Folgen unserer Gespräche Fokus Landtagswahlen, die gibt es in der Deutschlandfunk-App, so wie diese Folge hier heute in eurem Feed. Wie tickt der Osten? Das ist die Frage, die ich mit Danny Frede und Alex Derno vom Podcast Ostkinder 8082 besprochen habe. Danny kommt aus dem Kyffhäuser Kreis in Thüringen und Alex aus Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns vorab darauf geeinigt, dass wir uns für dieses Gespräch duzen und dann geht's jetzt los. Wir haben euch eingeladen oder ich habe euch eingeladen, weil ich mit euch zusammen ein bisschen besser verstehen will, wie Menschen in Ostdeutschland ticken, sage ich jetzt mal so ganz plakativ und würde damit gerne auch anfangen. Also wie ticken die Ostdeutschen? Jetzt mache ich mal schnell noch eine Klammer auf und frage mich selbst in dem Moment, ist das überhaupt die richtige oder eine gute Frage? Weil ich frage die natürlich auch, ich bin komplett westdeutsch sozialisiert und habe eventuell mit dieser Frage schon was ausgedrückt, was ihr vielleicht seltsam findet oder auch nicht. Aber ich habe gedacht, ich frage einfach mal.
Da fällt mir direkt ein, es gibt ja diesen alten Spruch, der immer wieder auftaucht, dass man als Ostdeutscher erst, wenn man in den Westen kommt, zum Ostdeutschen gemacht wird. Weil man ja quasi, in meiner Heimat bin ich ja nicht der ostdeutsche Danny, sondern bin ich nur der Danny. Mhm. Und was mir mal auffällt hier in Köln, dass man, wie jetzt auch, ne, wie tickt der Ossi, für eine sehr große Region auf einmal Symbolbild wird. Ne, während jetzt zum Beispiel, wenn ich in Bamberg bin und sage, wie ist Bayern, so sagen, ich bin doch Franke, also mit Bayern habe ich nichts zu tun. Da ist schon die 50 Kilometer weiter, gilt schon nicht mehr. Und ich muss dann immer für Ostdeutschland sprechen so. Und ich komme ja aus dem Kyffhäuser. Ich meine, du kennst wahrscheinlich die Himmelscheibe von Nebra.
Um ehrlich zu sein, nein.
Nee, dieses, was sie da gefunden haben, dieses Ding gibt es ein ganzes Museum zu, ganz okay. Bekannt. Oder Kyffhäuser Barbarossa ist ja bei uns gewesen.
Ja, das,
ne? Oder V2 Mittelbau Dora, ne? Die wurden bei uns KZ Buchenwald. Das ist alles so 50 Kilometer um mich drumherum. Aber dennoch werde ich als Ostdeutscher wahrgenommen. Und dieses ganze Regionale findet fast nicht statt, weil man dann darauf entweder reduziert oder erweitert wird, ich weiß gar nicht.
Naja, also eigentlich kann man ja eine Gegenfrage stellen, wie ticken denn die Westdeutschen? Und ja, damit beantwortet sich eigentlich schon, ob man die Frage so stellen sollte oder nicht. Trotzdem hat sie natürlich eine Berechtigung, denn deswegen haben wir ja überhaupt einen Podcast, der ja Ostkinder heißt, weil wir natürlich gemerkt haben, dass es gibt doch noch irgendwas Verbindendes in Ostdeutschland, aber trotzdem ist es nicht sozusagen eine einheitliche Masse. Also das merkt man schon daran, dass wir beide uns sehr unterscheiden. Das fängt schon damit an, dass Danny aus Thüringen kommt und ich aus Mecklenburg-Vorpommern oder ich sage eigentlich lieber gerne MacPom. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Ich habe mit Thüringen so gut wie gar keine Verbindung. Also ich müsste mir auch erstmal das alles erklären lassen, was Danny gerade an Sehenswürdigkeiten da genannt hat.
Ich war auch nur einmal in Rostock und habe mir den Hafen angeguckt, mehr kenne ich da.
Ja, also ja, das Interessante ist ja auch, also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, dann passiert das heute noch, dass mir viele sagen, dass sie noch nie überhaupt in einem ostdeutschen Bundesland waren. Das finde ich immer noch schockierend. Immerhin sind wir ja wiedervereinigt schon fast genauso lange, wie es die DDR gab. Mhm. Und man war dort noch nicht und jetzt kommen teilweise auch noch Sätze, ja, also da darf man ja jetzt gar nicht mehr hin und so, man hat das Gefühl so, das ist so ein Gruselkabinett. Dabei, für mich fühlt sich das gar nicht so an, wenn ich in Rostock bin oder anderswo, dann ist das schön. Also ich habe da jetzt nicht das Gefühl, da irgendwie in so eine Masse von, weiß ich nicht, Nazis oder so reinzulaufen. Also so fühlt sich das ja manchmal an, wenn man auch in die Berichterstattung.
Ganz kurz ist das ja auch natürlich die Frage, um dir zu widersprechen an der Stelle. Haben wir denn überhaupt dieses Ost-West-Thema überwunden, wenn wir den Leuten den Vorwurf machen, ihr wart noch nie in einem ostdeutschen Bundesland. Ich zum Beispiel war noch nie im Saarland. Das ist das einzige Bundesland, wo ich noch nie war. Und ich würde jetzt mir auch den Vorwurf nicht gefallen lassen, wie, du musst mal das Saarland besser kennen, jetzt fahr doch mal dahin. Also weißt du, wenn wir die Trennung aufheben wollen, ist der Vorwurf dann gerechtfertigt.
Ja. Also ich fände es trotzdem schön, also wenn schon über Ostdeutschland gesprochen wird und das muss man ja sagen, das wird es ja auf jeden Fall, dann wäre es wenigstens schön, dass man also ein oder zwei Städte da mal vielleicht gesehen hat. Und also wie selbstverständlich es ist dann doch, also ich sei jetzt mal auf Mallorca gewesen zu sein, das war ja irgendwie vor ein paar Wochen das Thema von Henrik Wüst, ne, dass die Westdeutschen Mallorca besser kennen als Ostdeutschland. Ich fand es jetzt ein bisschen überspitzt, aber als ich das dann irgendwie ein paar Leuten erzählt habe bei mir in der Abteilung, meinte, nein, einige so, naja, es stimmt schon irgendwie.
Also schon auch entlarvend auf eine gewisse Weise dann?
Ja, aber ich möchte es jetzt auch, so wie Danny es gerade gesagt hat, ich möchte es jetzt auch nicht zu überspitzen. Ne? Also es bringt uns jetzt nicht irgendwie auf einmal in dieses Ost-West-Schema nochmal reinzuhauen, sondern wir möchten gerne natürlich auch durch unsere Geschichten, unsere persönlichen Geschichten zeigen, dass natürlich dort ganz viele auch unterschiedliche Menschen mit ihren Geschichten existieren. Also dass es nicht den Ostdeutschen oder die Ostdeutsche gibt und dass es auch nicht die ostdeutsche Geschichte gibt, sondern dass da eben ganz, ganz viel zu erzählen ist. Dann kommt man auch wieder raus aus diesem Ost-West-Schema. Also es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, über die müssen wir auch sprechen, aber es ist eben, ja, mehr als das.
Und ist natürlich auch unsere Verantwortung, ich würde ganz kurz ergänzen, unsere Verantwortung auch, weil ich, also wir sind ja auch für das Bild der Westdeutschen in Ostdeutschland verantwortlich, Alex. Wir sind ja, also ich versuche immer an mir zu arbeiten, meine eigene Verantwortung übertreten. Und ich bin ja auch weggezogen vor 20 Jahren, habe ja auch über meine thüringische Heimat nicht gut gesprochen, habe auch ein Bild mitgezeichnet, quasi als, ich bin abgehauen da, ich habe keine Perspektive mit 18 und wie als schwuler Mann auch noch da aus der ländlichen Region. Und ich habe das Bild ja auch mitgezeichnet, dieses Westdeutsche von Ostdeutschland haben. Aber ich bessere mich.
Was meinst du genau damit, mit diesem Bild gezeichnet? Also was war das denn für dich? Oder wie hast du denn damals auf deine Heimat geblickt? Und warum war das dann für dich ein Grund zu sagen, ich muss hier erstmal weg?
Na, ich habe die Schule fertig gemacht und wusste, ich wollte ja mal Künstler werden. Die Perspektive war da nicht gegeben. Dann, wie gesagt, schwuler Mann. Es gab keine Strukturen. Ende der 90er in Thüringen. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine quasi aktive homosexuelle bewegte Gruppe da in Nordhausen gab zu dieser Zeit. Das war das einzige Angebot, was es gab. Und es gab noch eine AIDS-Hilfe in Erfurt. Da hatte ich mich als Zivi beworben, die hatten aber keine freien Stellen. Und da wusste ich, ich muss jetzt hier weg irgendwie so. Und dieses Bild mit dieser Wut, dass ich da irgendwie auch ein bisschen verdrängt worden bin und nicht akzeptiert worden bin ich dann auch, damit habe ich auch über 10 Jahre gelebt und war ein bisschen zerstritten in meiner Heimat, bevor ich mich wieder, auch unseren Podcast, ein bisschen mehr mit meiner Heimat beschäftige. Und dieses Bild habe ich natürlich hier gezeichnet. Aber wenn die Leute mich gefragt haben, warum bist du da weg, habe ich ein negatives Bild von Nordthüringen gezeichnet. So, ne? Und das war dann auch der Fokus, den ich hatte.
Wie bist du denn dann dahin gekommen, dass du für dich selbst festgestellt hast, naja gut, also es gab offensichtliche Gründe, ne, die dich dazu bewegt haben, wegzugehen. Aber wo oder wann war der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich habe eine ostdeutsche Identität und ich muss mich oder ich will mich gar nicht mehr so sehr davon distanzieren, sondern ich möchte da wieder näher ran.
Also ganz persönlich ist es, glaube ich, Corona gewesen. Einerseits, weil wir unseren Podcast angefangen haben. Andererseits aber, weil mein Papa hat in den 80er Jahren ein Bungalow gebaut, so ein Ferienhäuschen, manche würden sagen Datsche, und die hat er mir geschenkt. Und während Corona war ja nichts los, alle mussten zu Hause bleiben und ich habe angefangen mit meinem Freund das Ding zu renovieren, mal auf den neuesten Stand zu bringen, neue Möbel rein und das ganze Ding mal wieder aus dem Winterschlaf zu erwecken, weil meine Eltern auch nach Köln gezogen sind, auch nur noch einmal im Jahr da waren, das war so ein bisschen verwaist. Und ja, dann war ich mit meinem Freund da und ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich da weg bin, hätte niemand gefragt, was macht dein Lebenspartner, dein Freund, wo ist denn der? Sondern die haben dann gesprochen von deinem Kollege, deinem Kamerad, deinem Mitstreiter. Und auf einmal stelle ich fest, dass die ganzen Leute da viel offener geworden sind mir gegenüber und auf einmal diese Fragen stellten und wir vollkommen akzeptiert waren. Und das war so für mich der Kern, wo ich dachte, okay, vielleicht hat sich das, ohne dass ich dabei war, doch auch hier zum Besseren weiterentwickelt.
Und du bist jetzt auch wieder gerne da?
Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt bestimmt mindestens 2 Monate im Jahr da.
Alex, ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen. Ich hoffe, ich ordne das Zitat jetzt richtig zu. Zumindest habe ich so in Erinnerung, dass du das mal gesagt hast. Nämlich, da ist etwas ganz tief bei uns drin. Dieses Ostdeutsche ist da, ob man will oder nicht. Was ist denn dieses Ostdeutsche dann eigentlich für dich? Kannst du das noch mal näher definieren? Also, und braucht man das überhaupt noch als Zuschreibung, als Verortung, als Einordnung?
Also, das, was uns, glaube ich, verbindet, ist vor allen Dingen diese Wendezeit, nenne ich sie mal. Also im Prinzip, als die DDR zusammengebrochen ist und geht über mehrere Generationen hinaus und wird, glaube ich, auch immer noch ein bisschen weitergetragen, weil auch wenn es länger her ist und auch wenn schon Generationen jetzt da sind, die die Wendezeit überhaupt gar nicht kennen, weil sie erst 2000 geboren sind oder so, wird das ja schon weitergegeben. Und das spüre ich schon, also diese, ja, das klingt jetzt so akademisch, ne, Transformationserfahrung. Aber das tragen die Leute also in sich drinne. Allerdings haben sie trotzdem unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Also die einen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht dadurch sogar eher gewonnen haben, also die das als Aufblühen beschreiben und sagen, hey, ne, also in der DDR habe ich es nicht geschafft, das zu tun, was ich haben wollte und jetzt kann ich auf einmal. Aber eben auch so wie Zum Beispiel bei meinem Vater, der sich eher als Verlierer, also dieser Wende, gesehen hat. Obwohl das so auf dem Papier gar nicht so aussehen würde. Also er hat im öffentlichen Dienst als Wissenschaftler gearbeitet, hat jetzt sozusagen keine Arbeitslosigkeit erfahren müssen. Aber er war jemand, der in der DDR als junger Mann dort Lokalpolitik gemacht hat, der, ich sage jetzt mal, für dieses System auch, also sozusagen, der hat dran geglaubt.
Um das er hat mal, sich damit identifiziert.
Ja, er hat sich damit identifiziert so und hat ganz schön gelitten. Und das war auch also wirklich bis zu seinem Tod so. Also wir haben viel darüber diskutiert. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich natürlich verändert habe über die Zeit, dass ich also vieles auch nicht mehr so akzeptiert habe, wie ich es vielleicht in den 90ern noch in der Diskussion mit ihm akzeptiert hätte. Und du hattest ja gefragt, braucht man das noch? Ich habe jetzt für mich auch nochmal gefragt, wie hat sich das denn über die Zeit eigentlich verändert? Weil Danny meinte ja, also er wollte dort weg. Ich wollte zum Beispiel gar nicht weg, sondern also ich würde sagen, ich musste weg, weil ich das, was ich machen wollte, zum Beispiel ein bestimmtes Studium machen, das konnte ich in Rostock einfach nicht. Die Zukunftsaussichten waren ehrlich gesagt 2000 auch nicht rosig, um das mal so auszudrücken, mit über 20% Arbeitslosigkeit. Und ich musste dann weg und bin dann hier in Köln erstmal gestrandet, muss man auch sagen. Und da bin ich das erste Mal eigentlich zum Ossi auch geworden.
Ja, interessant, das sind so, dass du das so sagst. Ja,
ja, es sind so Kleinigkeiten. Also das erste Mal war das wirklich in Hamburg 2000. Ich habe ein Praktikum dort gemacht, war schon 2,5 Monate dort. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wollen wir uns dann 5:45 treffen? Und da hieß es...
Die Zeitmarke.
Ja, die Zeitmarke. Und das war wirklich so, da hat dann die Kollegin gesagt, bist du etwa ein Ossi? Das heißt, ich habe also 2,5 Monate dort gearbeitet, das hat niemanden interessiert. Und dieser eine Satz hat auf einmal fast den Blickwinkel auf mich verändert.
Inwiefern denn?
Auf einmal war ich, also es war so eine Mischung aus Mitleid, aber vor allen Dingen musste ich mir danach häufiger mal Ossi-Witze anhören. Das war vorher nämlich gar nicht so. Das ist mir dann auch, als ich nach Köln gezogen bin und dann hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich das auch häufiger mitbekommen. Also man hat dann auch immer wieder so Ossi-Witze gemacht. Also wie oft Bananen erwähnt worden sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also das nur mal so als am Rande mal zu erleben. Mhm. Und jetzt wieder zu der Frage, braucht man das? Also ich glaube, dass eine Ostidentität ein Stück weit auch von außen erstmal sozusagen auf mich geprallt ist, muss man ja schon fast sagen. Gleichzeitig habe ich aber eben auch gemerkt, also das Positive, je mehr wir uns damit beschäftigen, also so auch was uns manchmal verbindet, so ganz banale Sachen, wie dass man Nack-Nack sagt als Ente und nicht Quack-Quack. Ich glaube, Danny
wird
es gleich erklären.
Das müssen wir gleich nochmal erklären, ja, genau. Nack-Nack und Quack-Quack,
ja.
Okay.
Aber das natürlich, da gibt es auch was Positives, aber das hat eher was, so, vielleicht auch was mit Selbstermächtigung zu tun. Also so nach Motto, dass man dann nicht zu so einer Art Ossi-Opfer wird, sondern auch merkt, ah nee, da ist auch was Schönes. Und jetzt habe ich schon so viel gequatscht, aber vielleicht einen Satz noch. Ich habe irgendwann gesagt, so bei Vorträgen habe ich gerne angefangen, meine Eltern sind in einem Staat geboren, den es nicht mehr gibt und ich bin auch in einem Staat geboren, den es nicht mehr gibt. Das bisschen Transformation hier in der Abteilung und so, das schaffen wir schon. Also ich habe diese Transformationserfahrung, trage ich heute noch als Stärke in mir.
Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst und dass du das für dich eben als Stärke interpretierst und ja auch umsetzen konntest. Wir kommen gleich nochmal auf diese Transformationserfahrungen zu sprechen, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist. Aber Danny, ich wollte von dir gerne nochmal wissen, jetzt hat der Alex ja gerade gesagt, so sein Vater ist jemand gewesen, der stand schon hinter dem System, der hat sich damit identifiziert und fand das gut. Wie war das denn bei dir?
Bei mir
oder bei deinen Eltern?
Ja. Mein Vater ist tatsächlich, ich habe meinen Vater mal gefragt, was war gut an der DDR? Und er sagt, nichts, gar nichts. Also mein Vater hasst die DDR bis heute. Und ich habe meine Mutter mal gefragt, wie siehst du das? Sie sagt, ich lebte in diesem System, fand es aber auch nicht gut. Und ich bin halt da ganz anders als der Alex. Also für uns hat eine Transformationserfahrung nach der Wende bedeutet, für meine Eltern zum Beispiel, so bin ich sozialisiert, war es total egal, was besser und schlecht ist, ob die Leute arbeitslos waren, ob eine Transformation war, Hauptsache keine DDR mehr. Das war das Wichtigste, was es gab in meiner Familie. Und so bin ich halt erzogen, so prallen wir auch manchmal so meinungstechnisch auseinander. Und das ist alles, was ich so sagen kann.
Ja, okay. Aber ich komme nochmal zurück, vielleicht auf meine Eingangsfrage. Ne? Habt ihr denn das Gefühl, dass diese Transformationserfahrung oder Leistung, die ja viele DDR-Bürger damals leisten mussten, weil es eben diesen Staat nicht mehr gegeben hat, für sie dann einen neuen, wird das manchmal übersehen? Was da geleistet worden ist oder wie beeinflusst euch das vielleicht auch bis heute oder eure Eltern? Was haben die euch davon weitergegeben?
Vielleicht ist das auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, warum sind wir, also was ist unsere ostdeutsche Identität? Wenn ich mich ja weigere, Ossi zu sein, ich sage, ne, ich bin ja irgendwie Kyffhäuser und Thüringen, ich bin mehr als Ostdeutscher. Aber das verbindet dann vielleicht wirklich, dass viele werden es kennen, wenn man aus Ostdeutschland kommt und wohnt hier in Köln oder anderen westdeutschen Städten, man steht auf einmal auf Partys zusammen und man denkt, warum stehe ich jetzt mit den Ostdeutschen zusammen? Weil diese Transformationsfragen ja so geprägt haben, dass sie sich, selbst wenn man die Wende nicht mehr erlebt hat, zu jung ist, einfach mitträgt. Also 80% der Leute haben nach der Wende ihren Arbeitsplatz verloren oder gewechselt. Das heißt, wenn ich mit Ostdeutschen zusammenstehe, haben wir alle eine Erfahrung, entweder von den eigenen Eltern, den Großeltern, wie es ist, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, arbeitslos, Arbeitsamt, anderer Job, neue Ausbildung. Mein Freund erzählt immer die Geschichte, dass er mal ganz verschämt war, als er seine Kindergärtnerin als Kassiererin bei McDonald's wieder getroffen hat. So waren halt Arbeitsbiografien nach der Wende. Oder dass wir zum Beispiel, wenn ich mit Ostdeutschen zusammenstehe, wir kennen das alle, dass wir nichts geerbt haben. Ne? In Köln war ich mal ganz verwundert, in so einer Großstadt, dass es ja Leute gibt, die wohnen 400 Jahre hier, die gehören Häuser rein. So, gerade als Künstler habe ich ja viel auch mit Leuten zu tun, die Geld haben. Und als Ostdeutscher mal gewohnt, man steht zusammen, wusste ja, wir haben nichts irgendwie. Oder wir haben im Plattenbau gewohnt, so. Und diese Erfahrung, also mein Vater ist zum Beispiel 88 in den Plattenbau gezogen, in Neubauwohnung, war ganz stolz, weil wir hatten vorher Kohleheizung, Altbau, die Fenster waren undicht. Und für meinen Vater war es das Größte, 88 in den Plattenbau zu ziehen. Und 1989 war das auf einmal ein Witz, also nach der Wende, ne? Die ostdeutsche Platte, wir wohnten auf einmal in einem Witz und alle wollten weg. Mein Vater war dann so froh, 96, dass wir nicht umziehen konnten. Das sind diese Transformationserfahrungen, die uns verbinden. Aber dennoch ist es so ambivalent, weil mein Vater trotzdem sagt, die DDR war das Schlimmste. Ne? Also er wollte nicht in der Platte wohnen. Das ist, und ich bin immer hin und her gerissen, wie ich das eigentlich sehe. Ich bin mir da selber unsicher. Aber ich weiß, dass eben diese Transformationserfahrungen uns bis heute prägen, ob wir wollen oder nicht. Auch noch in nächster Generation.
Aber wenn du sagst, so, du bist da so ein bisschen ambivalent, habe ich mich gerade gefragt. Aber ist das nicht auch ein Gefühl oder ein Zustand, den man einfach zulassen kann?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil wir, das merken wir auch im Podcast immer, wir versuchen persönliche Erfahrungen auszutauschen. Aber als DDR-Bürger, als ehemaliger, habe ich ja auch eine politische Verantwortung. Ich lebe in diesem System und rede über meine Kindheitserfahrung in einem zentralisiert gestörten System, was mich zum Jungpionier gemacht hat. Ich war damals auch Leistungsturner. Mich hat man ja, weil ich klein und drahtig war, irgendwie direkt zum DDR-Turn geschickt. Also irgendwie mein Leben war sehr politisch als Kind, ob ich wollte oder nicht. Und jetzt ist die, ich weiß nicht, wie Alex das sieht, ich versuche, also meine Tendenz ist immer zu versuchen, nicht zu ostalgieren. Also egal, was ich tue, nicht zu verfallen mit früher war alles besser. Weil mein früher ein anderes früher war als unter Helmut Kohl, glaube ich.
Ich glaube, ja. Ja gut, wir lachen, weil wir gar keine Ahnung haben, was das genau bedeutet.
Doch, wie in der Fernsehwerbung. Ich habe als Kind ja immer gedacht, alle Westdeutschen sitzen um die Rama rum morgens zwischen diesen Feldern, frühstücken im Hellen und denen geht es allen gut.
Mit Ausblick auf Kornblumen und Sonnenblumen und so, ne? Ja, ja. Es war nicht so, kann ich dir jetzt schon sagen, aber Alex wollte auch noch was sagen.
Mir ist nur aufgefallen, als das Wort Transformationsleistung kam, das klingt ja so, als ob man das dann wollte. Wir dürfen aber nicht vergessen, also als 89 oder 90, ich sag jetzt mal, also alles zusammengefallen ist, dann waren alle erstmal im gleichen Boot. Also das war jetzt nicht so, oh, Chance oder nicht, sondern man musste von heute auf morgen sich mit ganz neuen Regeln auseinandersetzen, also Dinge, die man noch nie gemacht hat. Und das ist etwas, was man natürlich vielleicht auch jetzt in Westdeutschland gar nicht unbedingt immer gesehen hat, weil man jetzt hier war und nicht, ich sag jetzt mal, dort sozusagen in den Osten gefahren ist, vielleicht dort mit aufgebaut hat, neue Dinge gemacht hat. Also man hat überhaupt gar nicht Veränderungen gesehen, sondern nach außen hin sah ja erstmal alles gleich aus. Ne? Also höchstens vielleicht noch, oh, da wird alles saniert und es ist schön, aber man hat nicht gesehen, was das mit den Menschen macht oder was die eigentlich alles an Kraft auch aufwenden mussten, um das zu machen. Und dann fehlt es vielleicht, ich habe so letztens über so eine Geschichte nachgedacht, wo ich dachte, ich hatte auch zum Beispiel gar keine Vorbilder. Also ich musste mir das alles selber erarbeiten, nämlich als bei uns die Schülerzeitung anfing in der Schule. Ich wollte halt Schülerzeitung machen, allerdings, weil ich Beverly Hills 90210 damals total toll fand und ich war großer Fan von Jason Priestley.
Das kann auch ein absolut legitimer Grund sein, um eine Schülerzeitung machen zu wollen.
Ich fand auch, also ja, man muss auch sagen, ich habe also aus einer US-Serie im Grunde genommen gelernt, wie man Schülerzeitung macht und nicht wie in ganz vielen anderen Schulen, die ich dann später kennengelernt habe, wo tolle Schülerzeitungen teilweise seit 20, 30 Jahren hier gemacht worden sind, auf einem Niveau, wo, ich weiß nicht, da gab es mal eine Schülerzeitung, die hieß Der Spargel, also sah aus wie Der Spiegel, hieß nur anders. Mhm. Die hatten da irgendwie so 30, 40 Seiten und war hochprofessionell alles und wir haben uns da irgendwie so Kopierblätter zusammengefaltet noch, Geserblitz hieß das dann, ne? Wir waren natürlich ganz stolz drauf und dann habe ich einmal einen kritischen Artikel geschrieben. Es ging darum, dass unsere Schule einen neuen Namen bekommen sollte. Und es wurden ganz viele Vorschläge gemacht und am Ende ist gar keiner der Vorschläge von den Schülerinnen und Schülern genommen worden, sondern die Schule hieß danach so wie vorher, Gesamtschule Lüttenklein. Und ich habe darüber einen kritischen Beitrag geschrieben und das ist das erste Mal, dass ich zu Schuldirektoren zitiert worden bin. Ich, der Einserschüler, der immer ganz nett war und ne, Schulsprecher und so, bloß nicht anecken. Das war nämlich auch so ein Ding, was meine Eltern mir beigebracht haben, bloß nicht anecken. Und danach mussten wir unsere Schülerzeitung immer vorlegen. Also das war ja eine Form von Zensur. Und ich empfand das als sehr ungerecht. Und ganz ehrlich, ich wusste erstmal nicht, was man dann machen soll. Also protestiert man oder was macht man? Mhm. Also ich hätte mir gewünscht, irgendwie das Vorbilder zu haben.
Ein Vorbild, wo du sagen kannst, okay, da ist das auch schon mal passiert und wir können jetzt das und das machen. Ja. Also das heißt, du warst innerhalb des Systems einfach orientierungslos?
Ich war auf jeden Fall orientierungslos und ich habe auch ehrlich gesagt dann auch klein beigegeben. Ne? Also ich finde das aus heutiger Sicht natürlich richtig schade. Ich habe überhaupt sehr, sehr lange gelernt, um überhaupt mal so zu protestieren. Also wenn ich kenne so viele Leute, die sich sofort zum Beispiel im Restaurant auch beschweren oder wenn die Nachbarn zu laut sind, das Ordnungsamt zu rufen. Das könnte überhaupt nicht in mir drin.
Aber auf was führst du das zurück? Also was hat das speziell zu tun mit deiner Biografie? Das finde ich interessanten Punkt.
Also zum einen, meine Eltern haben ganz klar mir gezeigt, nicht anzuecken. Vielleicht muss man noch eine weitere biografische Geschichte mit reinbringen. Meine Mutter ist in der Sowjetunion geboren. Mein Vater hat dort studiert, in der heutigen Ukraine. Also deswegen bin ich auch halb Ukrainer, was gleich nochmal ein bisschen komplizierter vielleicht macht. Ja. Und meine Mutter war auch so ein bisschen angepasst. Also sie war auch, hat sie dann erzählt, ne, war dann Pionierin und so weiter. Das Einzige ist, sie mochte trotzdem nicht alles. Also sie hat zum Beispiel Lenin immer als Djeduschka Lenin bezeichnet, meinte das aber immer sehr despektierlich. Also sie hat das System so ein Stück weit abgelehnt, aber hat immer mitgemacht. So.
Und du musst mal kurz übersetzen, was heißt das denn dann übersetzt, wenn deine Mutter das so despektierlich gemeint hat?
Djeduschka heißt übersetzt nur Operchen sozusagen. Mhm. So, ne? Das ist eigentlich, also meinen Opa habe ich auch Djeduschka genannt, aber das war nett gemeint in diesem Falle. Okay. Aber Lenin war ja sozusagen so eine große Nummer in der Sowjetunion. Trotzdem war es aber so, bloß nicht öffentlich anecken. Also dann so im Kleinen, hier und da. Und so habe ich das auch zum Beispiel von meinen Großeltern gelernt. Also nur nicht aufmucken. Das ist so ein bisschen so dieses so unterm Radar bleiben. Das ist so tief bei mir drin, dass ich dieses so Protestieren, auch Demonstrieren, habe ich jetzt auch nicht wirklich gelernt von meinen Eltern.
Ich versuche es gerade mal für mich zumindest zu übersetzen, dass das, was du erlebt hast, plus Transformationserfahrungen, wie auch immer, obendrauf, das wirkt eigentlich bis heute nach.
Ja.
Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Da muss ich gar nicht lange drum herum reden.
Danny, du wolltest noch was sagen.
Meine steile These dazu ist ja immer, wir sind immer noch Jungpioniere. Es gab die 10 Regeln der Jungpioniere in der DDR, nachdem wir ja seit dem Kindergarten erzogen worden sind und in der Grundschule. Und das färbt halt bis heute ab. Also diese Demütigkeit, dieses bloß nicht anecken, nicht auffallen, sich nicht beschweren. Ich habe nur das Beispiel gemacht, was man gut testen kann, ob jemand ostdeutsch ist heute noch, sozialisiert Jungpionier. Wir Ostdeutschen stellen heute viele von uns immer noch die Stühle ran im Restaurant, wenn wir gehen. Und Westdeutsche machen das häufig nicht. Und ganz häufig erkennt man, das passiert mir auch, dass du bist ja aus Ostdeutschland, ja, woher weiß, dass du hast den Stuhl rangestellt beim Gehen, weil das so drin ist, weil man es so sozialisiert ist. Und da kommen wir gleich kurz zu der Geschichte der heiteren Anekdote mit dem Nark, 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 habe ich letztens nämlich gelesen.
Stimmt, das müssen wir noch nacharbeiten.
Ja, unbedingt, Nark, die Leute warten
Quark, Quark, ja, eben.
Es gab ja im Sandmännchen in der DDR Schnatterinchen. Und Schnatterinchen sind bekannt für so ein Nark, 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 Nark. Und deshalb machen ganz viele Ostdeutsche, die mit aufgewachsen sind, wenn man sagt, mach mal eine Ente nach, machen die Nark, Nark, Nark. Während viele Westdeutsche, was würdest du machen?
Quack, quack.
Genau. So, und daran, also das sind so Sachen, die einem im Alltag nicht auffallen. Aber ich sage ja immer, wenn diese Kleinigkeiten abgefärbt haben bis heute, 40 Jahre später, dann hat es das Große auch. Also dann können wir es nicht verschließen, dass diese politischen großen Sachen uns auch bis heute prägen.
Ich glaube, was man ja schon sagen kann, dass es rund um die Wendezeit, nochmal Stichwort Transformationserfahrung, dass es ja offensichtlich einen ganz unterschiedlichen Weg gegeben hat, wie man damit umgehen kann. Das ging ja von Resignation, von Rückzug, von Angst, von Unsicherheit, dieses Gefühl, abgehängt geworden zu sein. Wenn ich euch richtig verstehe, seid ihr doch eigentlich eher diejenigen, die sagen, naja, aber wir haben was anderes daraus gezogen. Bei uns hat sich eher eine sehr gute Anpassungsfähigkeit entwickelt. Könnt ihr das mit Blick auf eure eigenen Biografien eigentlich erklären, warum das bei euch nicht für dieses Gefühl gesorgt hat, ich bin nicht akzeptiert, ich bin vielleicht auch nicht erwünscht, ich kriege wenig Unterstützung, sondern hey, ich bin da Und ich kann mich aufgrund meiner persönlichen Geschichte viel besser und anders an Situationen anpassen.
Meine Mutter hat 5 Kinder. Also wir sind aus einer Patchwork-Familie, aber wir sind insgesamt 5 Kinder. Und keines, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf im Radio, aber keiner von uns hat eine normale Erwerbsbiografie. Also mein Bruder zum Beispiel, mein älterer, dessen Betrieb ist während der Lehre 1991 pleite gegangen nach der Wende. Der musste seine Ausbildung abbrechen, hat danach ABM gemacht, hat danach ganz viel Zeit, aber der hat 2 Autos zu Schrott gefahren, nachts übermüdet von irgendwelchen Baustellen. Damals gab es ja noch keine Arbeitszeitbeschränkung. Und hat so eine ganz gebrochene Biografie, heute sich Gott sei Dank gefangen, hat einen ordentlichen Job. Mein anderer Bruder hat nie fertig studiert. Ich bin ja Künstler und ich habe ja Abi gemacht und dann habe ich mich für was anderes entschieden. Und das ist, glaube ich, die Transformationsfähigkeit, die es, ne? Also die Hälfte meiner Familie ist Wendegewinner, die andere Hälfte Wendeverlierer, aber trotzdem durchwurschtelt, oder wie würdest du das sagen, Alex? Also wir sind, das ist, glaube ich, ein Talent, was Ostdeutsche viel verbindet, unserer Generation, ja, was draus zu machen aus dem, was man hat.
Ja, also das Beste draus machen. Bei mir persönlich muss ich sagen, ich bin mit ganz, ganz viel Liebe um mich herum auch aufgewachsen. Also was meine Großeltern angeht, meine Eltern angeht, also ich habe unheimlich viel Unterstützung einfach bekommen. Und das hilft natürlich auch, weil das federt ja auch vieles ab. Das heißt, ich habe nicht sozusagen alles abbekommen. Ich kenne einige, die sind im Grunde genommen erstmal alleine aufgewachsen, wenn man so will. Ne? Die Eltern, teilweise 2 Jobs etc., dann war halt keiner mehr da. Das heißt, also da haben die Eltern natürlich auch viel unterstützt, aber waren vielleicht dann nicht da, wenn man mal traurig war oder wütend oder was auch immer. Ich habe da einfach viel Glück gehabt. Machen wir uns nichts vor. Ne? Und gleichzeitig ist in mir aber auch noch manchmal so ein kleiner Grundoptimismus da. Ich lache gerne, ich bin gerne mit Menschen unterwegs. Ich brauche nicht viel. Also gutes Essen vielleicht schon. Wobei Essen bei mir auch immer was mit Freunden zu tun hat. So, also dieses einfach einen schönen Umkreis an Menschen zu haben. Und das Wenige, was man dann vielleicht auch hat, zu genießen. Wobei wenig, das klingt jetzt so, als ob ich arm wäre. Im Gegenteil, ich bin unheimlich privilegiert. Das ist also, es geht vielen Menschen eben nicht so. Aber ja, durchwursteln und das Beste draus machen. Das ist vielleicht das Fazit, ja.
Durchwursteln, ja. Danny, ich sehe die ganze Zeit parallel, du hast ja so 2 kleine Notizblätter dabei und schreibst dir da auch immer noch so ein paar Gedanken auf. Ich frage jetzt mal nach, ob du noch einen konkreten Gedanken gerade dazu hast. Weil ich
abschließend zum Thema Transformationserfahrung, eigentlich was mir so auf dem Herzen liegt, ist, wir waren ja Kinder, als das passiert ist, und frühe Jugendliche. Wir haben das eigentlich nicht richtig mitgekriegt. Und wir lernen das jetzt erst durch, also ich habe auch solchen Podcast angefangen, wirklich auch mit meinen Eltern mal zielgerichtet darüber zu sprechen, so das Thema, wie war es eigentlich, habe ich ja nicht gemacht als junger Mensch. Oder wir laden das Gäste im Podcast ein, dann haben wir Leute wie den Yves, der einfach als schwuler Mann zum Beispiel in der DDR groß geworden ist und schon geoutet war. Und auf einmal war Wende und auf einmal gab es den Paragraphen von 75 wieder, der ja teilweise Homosexualität unter Strafe gestellt hat. Und auf einmal lebt er in einem Land, wo er auf einmal wieder halb strafbar ist. Oder Thema Abtreibung, ne? Oder Scheidung. Also ostdeutsche Frauen waren es gewohnt, Vollzeit zu arbeiten und diese Freiheit der Scheidung abtreiben zu haben, auf einmal ist neues Gesetz da und wird reglementiert. Und das muss für Leute ja, das kann ich gar nicht nachvollziehen, was das für eine Transformationserfahrung für Erwachsene damals gewesen sein muss. Dieses, dass man sich dann vielleicht auch übergangen gefühlt hat, kann ich dann nur so nachvollziehen. Also ich spreche jetzt für eine Generation, die ja nach der Wende erst groß geworden ist, deshalb maße ich mir nicht an, für eine ostdeutsche Generation sprechen zu wollen, die wirklich die DDR richtig als Staat miterlebt hat. Mhm. Ich kenne sie ja nur als Kinderbetreuung quasi.
Wobei, ich habe noch einen weiteren Gedanken, der mir jetzt gekommen ist. Ich hatte ja so diesen kleinen Gag erzählt, dass ich am Anfang sagte, ja, das bisschen Transformation hier in der Abteilung, ne, das kriegen wir auch schon hin. Ich habe für mich mal gelernt, dieses, ja, ich arbeite jetzt 50 Jahre oder so und dann kommt die Rente und dann alles hat irgendwie so seinen klaren, linearen Verlauf. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Also ich verlasse mich nicht mehr darauf. Vielleicht ist das auch so dieses so auf kürzere Sicht fahren. Hat natürlich auch seine Nachteile. Also nämlich für meine Rente habe ich erstmal nämlich überhaupt gar nichts gemacht. Ja, also bin über 40 und habe mich noch nie drum gekümmert. Das ist wahrscheinlich auch total dumm, wenn ich dann also in Rente dann doch komme, alles irgendwie linearer verläuft. Das hat noch ein bisschen mehr mit meinen Großeltern in der Ukraine zu tun, die ja im Grunde genommen ja auch einen Zusammenbruch hatten, nur ein bisschen später. Und die waren auch, mein Opa war beim Militär, meine Oma hat in einer Fotoapparatfabrik gearbeitet, die sich später auch als Militärfabrik herausgestellt hat, viel, viel später. Das war auch ganz, ist eigentlich eine süße Randanekdote, weil sie 10 Jahre später erst sich getraut hat, mir davon zu erzählen. Also sie hatten noch an das Geheimnis sozusagen sich gehalten. Und dort war es so, die hatten eben Ersparnisse, auf die sie nicht mehr zugreifen konnten. Und irgendwann, die haben immer in Kharkiv gelebt, in der Stadt, Stadt über 1 Million Menschen, also wirklich riesig. Und dann gab es eine ganz, ganz harte Phase in den 90ern, wo dann so Inflation teilweise über 1000% an einem Tag war. Also mit anderen Worten, da ist aus diesem Geld war, das war so war Spielgeld. Wert, ne? Ja. Und die hatten dann so Parzellen, wo sie dann Kartoffeln zum Beispiel wieder angepflanzt haben, damit sie die auf dem Markt verkaufen konnten oder tauschen konnten gegen andere Sachen. Also natürlich hat mich das wahnsinnig berührt und auch traurig gemacht. Ne? Wir haben natürlich versucht, so viel zu unterstützen wie möglich. Die haben das einfach auch gemacht, wie ganz, ganz viele Menschen. Aber für mich ist dann einfach hängen geblieben, ja, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass alles so ist, wie es ist. Das klingt jetzt vielleicht auch für die Hörerschaft jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, wenn ich jetzt sage, ich bin mir auch nicht sicher, ob jetzt also das Deutschland, wie wir es jetzt kennen, dass das in 40, 50 Jahren auch noch so ist. Also ich verlasse mich nicht drauf, aber was sich geändert hat, ist, aber ich bin bereit auf jeden Fall dafür zu kämpfen, aber es nicht nur einfach zu erhalten, sondern das auch gerne noch zu verbessern, denn es gibt ja noch eine Menge zu tun, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt über diese Transformationsprozesse sprechen, bin ich eigentlich auch schon wieder bei Wahlentscheidungen, weil ich schon glaube, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, dass das eine das andere beeinflusst. Und die AfD ist ja sehr, sehr stark gewesen bei den Kommunalwahlen. Diese geteilte Landkarte, der westliche Teil Deutschlands schwarz steht für die CDU und der östliche, da war fast alles blau, blau dann eben für die AfD. Kann man daraus ableiten, dass die AfD für den Osten spricht? Was leitet ihr daraus ab?
Naja, also ich kriege sofort einen Schmerz, wenn ich das höre. Also die AfD spricht überhaupt nicht für Ostdeutschland und auch für gar kein Bundesland im Osten. Genauso wenig wie die BSW.
Bündnis
Sahra Wagenknecht. Das kriege ich jetzt natürlich im Internet mit. Also die ganzen Papierschnipselchen nenne ich sie jetzt mal so. Also wo gerne also das proklamiert wird, so nach dem Motto, also Ostdeutsch ist. Das halte ich für also total schwierig. Zum einen, zahlenmäßig stimmt es einfach nicht. Also selbst wenn man sagt, okay, AfD kriegt 30%, dann sind ja immer noch 70% Nicht-AfD-Wähler. Und das ist ein Riesenschmerz. Und ich glaube, weil du gerade diese Landkarte erwähnt hast, ich glaube, vielen ist die vielleicht nicht so klar, aber meine Lieblingslandkarte war eigentlich eine andere, nämlich wenn man die Wahlkreise sich anschaut, welche Partei denn auf dem zweiten Platz ist. Und auf einmal wird die Karte insgesamt also viel, viel bunter. Sie ist auch gar nicht mehr so Ost-West getrennt, sondern dann sieht man auf einmal, dass es dann so eine Art Südwest-Mitteldeutschland vielleicht gibt. Es gibt ein Norddeutschland, es gibt ein Nordostdeutschland, dann gibt es irgendwo so eine Mitte. Und diese Bilder vereinfachen mir zu stark. Und genau da kommen wir eben zum anderen Punkt. Deswegen glaube ich, oder was ist, glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass die AfD und BSW einfach nicht für den Osten sprechen, weil das auch ziemlich komisch wäre.
Ich finde auch nicht, die AfD spricht für Thüringen. Und es ist immer, ich bin ja so, es ist auch wieder so eine, auf meine persönliche Biografie natürlich, ich hab nie Angst gehabt im Prinzip vor konservativen rechten Strömen. Ich muss auch sagen, ich bin als Thüringer in den 90ern auch in einem sehr rassistischen Umfeld aufgewachsen und ich würde mich heute nicht davon freimachen, dass ich auch Witze gemacht habe oder sowas, wo ich heute sagen würde, wer hast du denn gedacht? Und ich bin auch nur zu einem freiheitlichen, toleranten Menschen geworden, glaube ich, weil ich aus meiner Biografie jetzt in dieser Großstadt nochmal eine andere Erfahrung gemacht, als wäre ich in einem kleinen Ort geblieben, was ich nicht meint, dass wir alle Rassisten sind, das will ich nicht sagen. Aber ich bin in einem konservativen Umfeld aufgewachsen und der, wie gesagt, damals in meiner Biografie, ich hatte als schwuler Mann und vielleicht kann ich dann, geht's Leuten, schwarzen Menschen oder Vietnamesen zum Beispiel auch ähnlich, dass ich ja keine Angst vor 40% Wählern hatte, sondern einfach vor 2-3% gewaltbereiten Menschen. Also mir reichen 2%, die mit einem Baseballschläger rumlaufen, mich verprügeln wollen, reichen mir aus, dass ich Angst kriege. Dazu brauche ich nicht die 40% on top, die politisch wählen. Und dennoch bin ich auch der Meinung, dass oder der Überzeugung, dass AfD-Wähler und Wählerinnen nicht politischer sind als andere Menschen. Also ne, ein CDU-Wähler ist nicht unpolitischer als ein AfD-Wähler. Also die Projektion immer zu sagen, jedem einzelnen Wähler und Wählerin, die so projizieren den ganzen Akt der AfD wäre dann auch kontraproduktiv, wenn man nicht mehr ins Gespräch kommt. Und das stelle ich in Köln immer wieder fest. Hier ist es sehr einfach, weil die AfD niedrige Zahlen hat. Hier in Köln ist es einfacher zu sagen, ich will mit AfDler nichts zu tun haben. Sobald ich weiß, jemand wählt die AfD, rede ich nicht mehr mit denen. Ich komme aus einem Wahlkreis, wo 40% der Leute AfD wählen. Das heißt, ich kann sehen, 1, 2, 3. Wenn ich mit allen Leuten nie wieder ein Gespräch führen würde, nicht reden, die AfD wählen und mich komplett distanzieren, dann kann ich kein Brötchen mehr kaufen, kann ich in den Supermarkt gehen, kann nicht zur Tankstelle fahren und ja. Aber gleichzeitig erlebe ich das in meinem Umfeld nicht. Ich sage ja immer irgendwie, ich begegne AfD-Wählerinnen nicht in Thüringen, da wo ich herkomme. Wir sind sehr tolerant. Ich bin sehr gut eingesettelt in meinen Kreis der Leute da. Und die Leute gehen von 17 bis 80 Jahre alt. Wir führen gute Gespräche, selten über Politik. Und ich möchte auch nicht ausschließen, dass AfD-Wähler und Wählerinnen dabei sind. Aber das spielt dann lokal so nicht die Rolle. Und ich bemühe mich halt durch meine Anwesenheit und Präsenz, ja, was dazu beizutragen, um, ja, ich sag immer, ich bin ja weggezogen und das ist meine Verantwortung. Aber wenn die Vielfalt wegzieht, Leute wie ich, und sagen, ich gehe jetzt einfach und denke, ich bin jetzt der Besseräußige, ich ziehe jetzt im Westen so, dann werde ich nichts erreichen. Ich muss zu Hause sein, vor Ort sein und zu Leuten erklären, es ist okay, wie ich bin, es ist okay, wie ihr seid und wir können gut miteinander alle leben.
Und aber ist das zum Beispiel ein Punkt, den ihr schon mal gehört habt, so aus dem alten Freundeskreis, also in der Heimat, dass Leute zu euch gesagt haben, hey, aber warum seid ihr eigentlich weggegangen? Es wäre eigentlich viel besser, wenn ihr hier bleiben würdet und hier vielleicht euch vor Ort lokal engagiert. Ist das schon mal gekommen als Vorwurf?
Also bei mir ist es zumindest eher so, dass es schade ist, dass ich nicht da bin, aber es ist kein Vorwurf. Aber in den 90ern, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, da sind einige in den Westen gezogen. Und das war nie eine gute Erfahrung, weil jedes Mal, wenn die weggezogen sind, ist der Kontakt irgendwann einfach abgebrochen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht mochten die auch meine Eltern nicht. Das kann ja auch sein, ne? Manchmal ist es ja auch, also es war so eine Form von Ghosting, würde man heute sagen. Und das ist aber hängen geblieben, weil diese Geschichte gab es ganz, ganz häufig. Also auch bei uns im Bekannten- und Freundeskreis, dass dann gesagt wurde, ja, die sind in den Westen gezogen und dann irgendwie ein halbes Jahr später, ja, man hat von denen nichts mehr gehört. Die denken wohl, die sind was Besseres. Also dieses so auseinanderdividieren, das spüre ich jetzt nicht mehr so. Aber was natürlich schon manchmal so zwischen den Zeilen dann doch rüberkommt, naja, weil du in Köln lebst, ist ja schon ein bisschen anders als bei uns. Ne? Und ist ja richtig. Also es ist einfach, wenn man aus Köln nach Rostock guckt, wenn ich jetzt auch nach Rostock fahre, dann spüre ich, dass das mit mir, also dass Köln was mit mir gemacht hat. Wir haben in Rostock, fällt mir schon auf, dass dort viele neue Menschen leben, die man einfach vorher dort nicht hatte. Also dass zum Beispiel viel mehr Frauen mit Kopftüchern zu sehen sind. Ich kenne das aus Rostock einfach so nicht, als ich dort noch als Jugendlicher gelebt habe. Ich habe nur kein Problem damit, weil hier in Köln einfach wir so eine tolle, bunte Gesellschaft haben und ich genieße das total. Aber ich kann nachvollziehen, dass in Rostock für viele das erstmal was sehr Neues ist und sie sich auch erstmal dran gewöhnen müssen. Und vielleicht, ich will das jetzt gar nicht so verteidigen, ne? Weil also ich, wenn jemand rassistisch ist, dann gibt es dafür überhaupt gar keinen Grund, als beziehungsweise keine Legitimität. Aber dass es erstmal für einige ein Störgefühl ist. So, aber sie äußern das jetzt nicht im Sinne von, die sollen weg oder so, sondern erstmal, ist anders. Ne? So, und dann gewöhnt man sich dran. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich glaube, jeder, der aus Berlin oder Köln kommt, wird jetzt ein bisschen schmunzeln. Ich habe erst vor 6 oder 7 Jahren hat mein Vater und meine Mutter das erste Mal einen Döner gegessen. Weil bei denen in Lichtenhagen, in Rostock-Lichtenhagen, das ist ein Stadtteil, hat einen Dönerladen aufgemacht. Und dann hieß so, ja, was essen wir da zu Mittag? Und dann, ja, wie wäre es, wenn wir da mal einen Döner essen? So, und mein Vater hat dann ein Döner-Sandwich bestellt. Ich habe es dann mitgebracht und er hat dann erstmal alles aus dem Sandwich auf den Teller raufgemacht und das Brötchen nicht gegessen. Da habe ich gefragt, wieso hast du denn das Brötchen nicht gegessen? Er so, das wollte ich gar nicht. Er so, weißt du überhaupt, was ein Döner ist? Es ist halt einfach was Neues. Also man war denen irgendwie offen gegenüber, aber ich wollte nur illustrieren, also selbst so eine Kleinigkeit, ne, ist auch neu, anders. Man stellt sich dem, probiert auch mal aus, aber dauert halt ein bisschen.
Ich komme nochmal auf die Landtagswahlen zurück. Ich würde schon sagen, der Fokus der Berichterstattung liegt recht stark auf der AfD. Ich würde gerne mal so ein Gedankenspiel mit euch machen. Das Gedankenspiel ist eigentlich das, dass man durchdekliniert, was wäre denn, wenn die AfD wirklich an die Macht kommen würde. Wenn ihr darüber berichten würdet oder könntet, das ist jetzt euer Gedankenspiel. Was wäre denn eure Geschichte? Worauf würdet ihr den Fokus legen?
Aktuelles Beispiel in Bautzen war jetzt der erste CSD in Sachsen. Und ich habe erst davon.
Das war der zweite, glaube ich.
Der zweite CSD. Mhm. Und ich habe noch schlimmer, weil ich habe erst davon erfahren, dass es jetzt einen CSD gibt, als es von rechter Gewalttat oder rechtem Druck irgendwie gegen Demonstration gestört worden ist. Ich würde mir wünschen, dass über die Initiativen, die vielen Sachen, die es gibt, wie nennt man das?
Zivilgesellschaftliches
Engagement. Mhm. Du bist für Fachwörter zuständig. Ja, mehr im Vorfeld berichtet wird nicht erst, wenn sie gestört werden. Ja? Dann ist es berichtenswert, wenn der Konflikt entsteht, sondern lieber empowern, also so ein, ja, eine empowernde Haltung irgendwie zu vermitteln, da mehr lokal reinzustecken.
Also das kann ich auch nur unterstützen, aber das hat gleich eben so zwei Seiten. Ne? Also zum einen mehr berichten über das zivilgesellschaftliche Engagement, weil wirklich dort viele Menschen sich engagieren, aber Hilfe brauchen. Sei es, dass es Geld ist oder einfach auch mal eine Woche dort mit aufbauen oder Kulturbeiträge leisten, dort eine Lesung machen oder was auch immer. Also da gibt es ja so viel zu tun, dass man also mal den Blick erstmal dort hinlenkt und sagt, da gibt's was. Und das andere natürlich auch, dass die Menschen, die dort eben sich teilweise auch wirklich gegen Nazis auch stellen, also das kann man in so einer Sendung gar nicht immer so alles zeigen. Natürlich gibt es dort auch ganz, ganz schlimme Situationen mittlerweile, auch auf dem Land, wo eben diese Menschen sich manchmal schon wirklich wie auch in einer Minderheit fühlen, die auch Angst haben. Und gerade deshalb müsste man sie umso mehr unterstützen, also dass man ihnen zeigt, du bist eben nicht alleine. Das, also Beispiel mit CSD Bautzen, genauso zu sagen, hey, wir sind hier und wir sind mehr. Das würde auch helfen. Aber es gibt noch so einen anderen Aspekt, und da muss ich sagen, vielleicht bin ich ja dann doch sowas wie ein Lokalpatriot. Ich würde mir natürlich auch einfach ein besseres Bild auch wünschen, dass also Ostdeutschland nicht einfach nur, ich sage jetzt mal so, der braune Haufen auf einer Landkarte ist. Und das hat auch mit einer Erfahrung zu tun, die ich in den 90ern hatte. Rostock-Lichtenhagen hatte ich ja schon erwähnt. Ich habe dort selber seit 94 auch mit meinen Eltern gewohnt. Und das ist für mich also auch eine ganz, ganz schlimme Geschichte, wo 92 also diese Pogrome stattfanden. Und wenn ich mir die Dokumentationen dazu anschaue danach, mir kommen immer noch die Tränen. So, also ich schäme mich auch dafür als Rostocker, weil das hätte einfach nicht passieren dürfen, niemals so weit kommen dürfen. Und danach hat aber in Rostock zivilgesellschaftlich so ein Ruck stattgefunden, Bund statt Braun hieß es. Man hat auch versucht, ich sage jetzt mal so diese Skinheads, wie wir sie damals genannt hatten, die Nazis auch von der Straße zu entfernen. Ich will das nicht ausschließen, dass da auch sehr viele linke Radikale, die ich damals kannten, auch versucht haben, die Straße als solches, ich sag jetzt mal, ich wollte gerade sagen säubern, das klingt natürlich ein bisschen hart. Ne? Aber sie wollten nicht mehr, dass diese Skinheads dort zu sehen sind. So, das ist natürlich kein zivilgesellschaftliches Engagement, sondern Bund statt Braun war wirklich also offene Orte machen, Begegnungen schaffen. Und dann gab es 10 Jahre später, gab es ein Riesenfest, eine der größten Demos in Rostock auch gegen rechts. Und parallel fand am Stadtrand von Rostock irgendwie so eine Demo von Rechtsextremen mit ungefähr 200 Leuten statt. Und ich weiß noch, meine Eltern und ich, wir waren ganz stolz darauf, dass Rostock so ein klares Signal gesetzt hat, wir sind nicht mehr dieses Lichtenhagen. Wir sind eine Stadt, die sich versucht hat, aus diesem braunen Dreck also rauszuziehen. Und dann haben wir Tagesschau angemacht, Spiegel TV und haben gehofft, dass darüber berichtet wird. Und stattdessen wurden nur diese 200 Nazis dort am Stadtrand gezeigt. Und das, also ich merke gerade, wenn ich darüber spreche, das tut mir heute noch weh. Also weil das war so entmutigend in diesem Moment. Und ich fand das schade. Und ich weiß nicht, wie das anderen Menschen ging, die das damals auch gesehen haben. Die gedacht haben, hey, also wir reißen uns hier sozusagen
den Hintern auf.
Und dann stattdessen wird wieder nur dieses Bild aufgebaut, das eigentlich mit uns nicht mehr so viel zu tun hat oder nicht mehr so viel zu tun haben sollte.
Also ich halte fest, wenn ihr berichten würdet oder könntet, dann wären es eher die konstruktiven Geschichten, das zivilgesellschaftliche Engagement, was geleistet wird, worauf ihr eher den Fokus richten würdet. Das ist ja ein schöner, konstruktiver Gedanke, finde ich. Und ich mache jetzt noch mal einen kleinen Bogen und versuche am Ende unseres Gesprächs jetzt noch mal zum Anfang des Gesprächs zu kommen und würde gerne abschließen mit der Frage, welche Frage über Ostdeutschland findet ihr eigentlich besonders überflüssig oder nervig?
Dieses Schweigen muss, glaube ich, rausgestimmt werden.
Nein. Das geht der Notfallsender an, wenn man denkt, die Verbindung ist unterbrochen. Ich würde gar nicht eine Frage, Aber ich habe ein Beispiel, ich bin mit einem Freund zu dem Bungalow, den ich gerade renoviere, ein paar Tage, ich bin ja Karnevals geflüchtet, dies ist das erste Mal, mein Lebenserste Mal, dass ich jetzt 20 Jahre nicht Karneval in Köln erlebt habe. Und so alt wie ich, um die 40, und wir waren in Thüringen 3-4 Tage, und er hatte mir wirklich ganz ehrlich gesagt, hier ist es ja so ganz anders, als ich dachte. Ich sage, was hast du denn gedacht? Und wir kennen 20 Jahre, ein ganz offenes Verhältnis. Und er sagte, ich dachte, wenn wir nach Thüringen reinfahren, hier hängen überall AfD-Werbeplakate, riesige. Und in jedem zweiten Garten hängt hier eine Reichskriegsflagge. Und das war wirklich mein Bild, was ich hatte, wenn ich das so höre. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten nervt. Dass diese nicht eine konkrete Frage, aber dieses Bild und dieses, kann ich denn da hinfahren?
Wie ist es bei dir oder was ist bei dir alles?
Also ich habe ehrlich gesagt auf deine Frage noch keine gute Antwort gerade gefunden. Aber ich fände es schön, wenn man ein bisschen differenzierter einfach insgesamt rangehen würde. Vielleicht ist es dann eben nicht mehr die Frage über Ostdeutschland, sondern dass man dann vielleicht das als Unterüberschrift hat, aber dass man eher nach Thüringen geht oder nach Sachsen-Anhalt geht oder eben nach Mecklenburg-Vorpommern geht und dort in die Region und versucht, das ein Stück weit auch aufzubauen und einfach zu zeigen, was da alles passiert und wie viele Unterschiede es dort auch gibt und auch die Hoffnung machen. Ja, also wenn ich jetzt so an Jena denke, was für eine grandiose Stadt, was dort alles passiert ist oder wie Magdeburg gerade auch aufblüht, auch durch neue Ansiedlungen. Also also es gibt auch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, also nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich, auch politisch passiert ja auch dort eine Menge. Also mehr als nur eben die AfD und BSW. Um mal so Steffen Mau nochmal einzubringen, der
ein Buchautor,
der
sich viel auseinandergesetzt hat mit der Transformationsleistung zum Beispiel in Ostdeutschland.
So ist es und mit ihm verbindet, dass wir beide auch in Rostock-Lüttenklein zusammen gelebt haben. Das ist ein anderer Stadtteil, gleich neben Lichtenhagen. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem gleichen Namen, nämlich Rostock-Lüttenklein, wo er eben über diese Transformation sowohl als Forscher als auch anekdotisch also darüber schreibt. Und das fand ich also auch für mich sehr, sehr erhellend, weil ich sehr viel auch nochmal gelernt habe. Und er hatte jetzt in seinem letzten Buch eben auch gesagt, ja, man müsste als Vorschlag, man müsste vielleicht mal sowas über Bürgerräte nachdenken, also dass man das viel, viel weiter etabliert, weil eben auch in Ostdeutschland eben aufgrund von also fehlender politischer Sozialisierung wie im Westdeutschland mit Parteien und dass das alles so tief drin so etabliert ist in den Kommunen, dass man dort vielleicht andere politische Wege auch finden muss. Und ich möchte das auch mal umdrehen und sagen, man kann auch vom Osten lernen für ganz Deutschland und vielleicht ist das jetzt mal so eine Perspektive, dass man also nicht darauf schaut und sagt, wie kriege ich jetzt sozusagen den Westen in den Osten, sondern dass man vielleicht sagt, vielleicht ist das jetzt auch eine gute Chance, einfach mal auch zu lernen und das ist für ganz Deutschland was Schönes, Transformatives auch sein kann.
Ich habe die Antwort gefunden. Zum Thema, weil wir zum Anfang zurück. Was mich wirklich nervt, ist, wenn ich sage, es ist 23:45 und die Leute sagen, wie spät ist es? Ich finde, ich habe in Köln auch nach 30 Jahren gelernt, was Rögelchen heißt. Ich weiß, was eine Semmel ist. Ich weiß, was halber Hahn ist. Also man kann erwarten, das nervt mich wirklich, dass wir uns bemühen, unsere Eigenheiten, Verschwurbeltheiten und Dialekte anzuerkennen.
Das ist ein schönes Stichwort und ich nehme auch das nochmal kurz auf, was du gerade gesagt hast, Alex, ein bisschen differenzierter gucken auf die östlichen Bundesländer. Ich hoffe, dass dieses Gespräch mit euch beiden ein bisschen dazu beitragen konnte. Ganz herzlichen Dank für euren Besuch, Dani Frede und Alexander Derno. Herzlichen Dank an euch für die Diskussionsbereitschaft und dass wir mit euch sprechen konnten.
Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Mehr über die Menschen sprechen und berichten, die sich in den östlichen Ländern zivilgesellschaftlich engagieren und nicht die AfD wählen. Das ist ein Aspekt, der Dani Frede und Alex Derno wichtig ist. Haben wir gerade noch mal gehört im Gespräch. Passiert das zu wenig? Wie seht ihr das? Welche Gedanken habt ihr dazu? Schreibt uns gerne an imfokus@deutschlandfunk.de. Und unter anderem diesen Punkt bespricht auch mein Kollege Christoph Schäfer in seinem Gespräch in unserer Reihe Fokus Landtagswahlen. Alle 4 Gespräche in der Deutschlandfunk-App. Danke für die Zeit und fürs Zuhören. Bis bald.